Die Zeichen im Johannesevangelium, Nummer 4. Wir sollen hinter den Zeichen das verstehen, was gemeint ist, wenn aus Gesetzeswasser Freudenwein wird und unsere mühsamen Selbstreinigungs- und sonstigen Waschzwänge nicht mehr sein müssen, wenn wir einen Erlöser haben, der uns von allen Zwängen befreit. Wir dürfen wissen, dass es Wichtigeres gibt als die deutsche Spruchweisheit, die sagt, Hauptsache gesund, satt zu essen und ein Dach über dem Kopf, was man übrigens im Gefängnis auch hat, sondern auch wenn man nicht gesund ist und unter Krankheit leidet und Gott einem die erwünschte Genesung nicht schenkt, zu wissen, ich bin aufgehoben für Zeit und Ewigkeit, bei Gott in seiner guten Hand, erlöst, gerettet. Der Spruch im dritten Zeichen, ach, was sind wir schon? Wir sind ja nur so wenige. Ich bin ja nur so schwach und habe doch keine Zeit, ist nicht biblisch, sondern Jesus sagt, ich mache aus dem, was du hast, viel. Bring das, was du hast. Und dann macht man die Erfahrung, die ich am Ende dann aus der deutschen Spruchweisheit mit eingeflochten habe, aber sich biblisch so nicht widerspiegelt, weil da ja diese 12, die das miterleben, bei dem großen Sattwerden, jeder einen Korb bekommt. Ein Korb voller übrig gebliebenem Brot. Und ich dann mich erdreistete zu der Aussage, ob sie auch schon mal einen Korb bekommen hätten. Natürlich hat jeder schon mal einen Korb bekommen, wenn man abgelehnt wurde, bösartig oder gemeinerweise. Jesus gibt einem auch einen Korb, aber nicht damit ich durchfalle und nicht herablassend mich hängen lasse, so wie die angebeteten Damen schon im Mittelalter den auf Freiersfüßen wandelnden Jünglingen entweder im Korb hochgezogen haben in die erste Etage, wenn er sie nachts besuchte, oder was ihnen dann passierte, dass sie den Korb so präparierte, dass er nach einem Meter durchfiel. Dann war er durchgefallen zum Gespött aller Leute, oder sie lässt ihn hängen, bevor sie ihn ganz reinzieht. Gott lässt mich nicht hängen und bei ihm bin ich nicht durchgefallen. Nummer 4. Eine Begebenheit, von der ich gehört habe, sie war vor einigen Wochen schon hier Thema in einem Bibliolog. Und ich habe das nachgehört auf den heißen Tipp hin und gemerkt, ach, das ist praktisch, wenn jeder sich seine eigene Predigt halten kann und jeder etwas am Text entdeckt im Dialog. Und da habe ich nur einen Gedanken noch vermisst, den wage ich heute als mein Anteil im Bibliolog verspätet nachzuholen, so ziemlich gegen Ende der Predigt. Diese Begebenheit wird im Neuen Testament dreimal berichtet, bei Matthäus, Markus und Johannes. Und weil wir uns im Johannesevangelium aufhalten, müsste jetzt ja eigentlich der Johannestext kommen, aber ich lese ihn aus der Matthäus-Parallele. Der Text ist immer unmittelbar nach dem großen Sattwerden. Unmittelbar nach dem Erleben, er macht alle satt, kommt sofort dieses, was jetzt geschildert ist. Da nötigte Jesus die Jünger, sie mögen ins Schiff steigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren. Das große Sattwerden geschah jenseits im Osten und nun zurück nach Kapernaum, dort wo Jesus wohnt und wo sich das meiste abgespielt hat am Galiläischen Meer. Er würde erst nochmal die Volksmenge entlassen. Nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er allein dort. Das Schiff jedoch war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache, also 3 Uhr morgens, kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See wandelte. Als die Jünger ihn auf dem See wandeln sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Da redete Jesus sie an und sprach, fürchtet euch nicht, ich bin es, seid getrost. Da antwortete ihm Petrus und sprach, Herr, du bist es? Dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Jesus sagte, komm. Petrus stieg aus dem Schiff, wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Doch als er den Wind sah, fürchtete er sich, und da er anfing zu sinken, schrie er: Herr, rette mich! Da streckte Jesus ihm die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Schiff, da legte sich der Wind. Die im Schiff warfen sich vor ihm nieder und sagten: Du bist in Wahrheit Gottes Sohn. Uns ist diese Begebenheit ja vertrauter, so wie es in Markus und Johannes geschildert wird. In der Kurzfassung, sie sind wieder einmal, jetzt fahren wir über den See, auf dem See Genezareth, dem furchterregend, manchmal heimtückischen galiläischen Meer, weil die Fallwinde von oben aus der Wüste ganz schön auf dem Wasser etwas anrichten können. Und dann kommt Jesus dazu, entweder ging er an ihnen vorüber oder er steigt mit ihnen ins Boot und dann ist Ruhe. Hier wird nun eine Episode zusätzlich geschildert von dem Petrus, von dem Felsenmann. Und darüber lohnt es sich nachzudenken. Auf dem Wasser gehen, ach wie schön, wenn man das könnte, nur das kann man nicht. Und es gibt viele Begebenheiten im Neuen Testament, wo man nicht das Wort aus dem Gleichnis hinzufügen dürfe: Nun gehe hin und tue desgleichen. So dumm ist keiner von uns. Aber manchmal verhalten wir uns ein wenig so. Ja, das müsste ich ja auch können, oder? Ja, manche können das, auf dem Wasser gehen. In Wasserski oder Wellenreiten oder Surfen vor den großen Wellen auf Hawaii, man schwebt auf dem Wasser mit gewissen technischen Vorrichtungen. Und unser früherer Gebietsbeauftragter im Land, der Carsten Huckemar, der hat uns das ja erzählt, wie das geht, auf dem Wasser gehen, bei den Kitesurfern. Also die lassen sich auf den gigantischen Segeln vom Wind so über dem Wasser, über dem Strand tragen und lassen sich dann am Drachen auf den Seilen auch wieder über dem Wasser am Strand nieder. Der Carsten ist ja ein großer Kitesurfer. Und da gibt es einen, der beherrscht den Jesus Walk, den Jesusweg. Der schafft das tatsächlich. Der lässt sich von dem Drachen hochziehen und dann lässt er sich so niedrig, dass er auf dem Wasser gehen kann. Eine Weile und dann geht's nicht länger. Ja, man kann, wenn man will, auf dem Wasser gehen. Ist natürlich Unfug, aber ein gutes Hobby, wer es könnte. Es steht nicht in der Bibel, das musst du auch können, wenn du richtig glaubst. Nachfolgen heißt ja, es machen wir Jesus, aber in dieser Beziehung geht das nicht. Es ist, wie wir alle ja wissen, irgendwie etwas anderes dahinter verborgen. Die nette Geschichte ganz zu Anfang von dem Katholiken, vom Freikirchler und den Evangelischen, die existiert in ganz verschiedenen Variationen, je nachdem, wen man zum Absinken lassen bringen will. Da sind also zwei Glaubensvolle und einer ein Zweifler, den wir ja auch gleich haben werden, den Zweifler, oder ein Ungläubiger oder einer, der ist nicht ganz so bibeltreu. Je nachdem, welcher Theologe einem nicht passt, den lässt man absaufen und die anderen, die schaffen das dann. Die Urgeschichte geht eigentlich so, die unter Theologen grassierte, da waren Johannes, Petrus und Thomas nochmal auf dem See und kamen dann auf die Idee, wir versuchen das nochmal, Petrus, was du doch neulich da geschafft hast, nicht wahr? Sagte Johannes. Gut, wir legen sie ein und auch Thomas meint, ja gut, probieren wir es auch mal. Petrus geht übers Wasser, steigt raus, kommt zurück, setzt sich hin. Ja, dann beiden staunen. Johannes steigt aus, geht übers Wasser, kommt zurück und Thomas sagt, Thomas auch, steigt aus, gluck, gluck, weg war er. Er sagt, Petrus zu dem Johannes, du, ist ja gemein, dass wir ihm nicht gesagt haben, wo die Landzunge ist. Sagt Johannes, wieso Landzunge? Das ist ein hintersinnig, ne? Ja, aber das ist schon von Anfang an der Ausleger. Ja, das war eigentlich eine Sandbank unterm Wasser. Oder Jesus ging eigentlich am Ufer vorbei. Dann sah das wie aus, wie als ginge er auf dem Wasser. Ach, die vernünftigen Menschen, die finden alle möglichen als Fanatiker der Vernunft Deutungen und versuchen, aus den Zeichen das Wunder herauszukriegen. Also Jesus als Sohn Gottes, dem steht alles zu Gebote, Land, Wasser, Feuer, Erde, Luft, der könnte nämlich natürlich alles, da haben wir nichts drüber nachzugrübeln. Aber die bildhafte Bedeutung, von der wir ja alle wissen, die im Bibliolog auch sehr deutlich kam, was sagt mir diese Geschichte? Welches Zeichen macht es mir aufmerksam? Schlag nach bei Goethe. In seinen Briefen an Eckermann schreibt er zu dieser biblischen Geschichte: Es ist eine der schönsten Legenden, die ich vor allem liebe. Es ist darin die hohe Lehre ausgesprochen, dass der Mensch durch Glauben und frischen Mut in schwierigen Unternehmungen siegen werde. Dagegen würde er bei geringsten anwandelnden Zweifeln unterliegen.
Ja, hat Goethe gut ausgelegt, ne? Also mit frischem Mut und Selbstvertrauen packt die Arbeit an, es wird schon klappen. Aber da bin ich gar nicht gegen. Sollte man jedem sagen, der bisschen zaghaft ist und denkt, da steht mir was bevor, das schaffe ich nicht so. Ach, du wirst es schon schaffen. Wenn die Geschichte nur das hergibt, können wir sie uns sparen. Das kann jede Mutter dem Schuljungen zu Hause sagen, wenn er Angst hat, in die Schule zu gehen, hat man keine Angst, das wirst du heute schon schaffen.
Aber genau dasselbe, verkehrt, falsch, daneben. Nein, nicht mit frischem Mut und Selbstvertrauen. Es geht hier um Gottvertrauen, um eine Glaubenserfahrung und nicht eine Selbsterfahrung. Nach dem großen Sattwerden, wo Jesus sagt, nun, weg mit euch, fahrt rüber auf die andere Seite, 8 Kilometer, kennen Sie eigentlich, Sie kommen ja auch da oben vom See Genezareth, die Drittel der Jüngerschar, kennen sich auch aus mit den Heimtücken. Nachts. Wo ist Jesus? Er hat sich zurückgezogen, allein auf einen Berg, um zu beten. Die Menge wollte ihn zum Brotkönig machen. Mach es wieder, mach es wieder. Wir brauchen Sensationen. Wir brauchen einen, der das Wunder vollbringt und unsere Probleme auf kurzem Wege löst. Wie gut, wenn es den so gäbe. Und aus gutem Grund entzieht sich Jesus dieser Erwartung, denke ich. Er hat sich auch einmal 40 Tage und Nächte zurückgezogen hat in der Wüste, um zu beten. Und da kam der verrückte Gedanke: Mach was aus dir, mach aus den Steinen Brot, zeig, was du kannst. Und er zieht sich zurück, kurz bevor er ans Kreuz muss, um zu beten und sich durchzuringen, den Weg zu gehen. Und da rufen sie ihm noch entgegen: Wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig doch, dass du was kannst, dass du dich vom Kreuz herablassen kannst. Nein, nein, darum geht es nicht. Er braucht die Verbindung zu seinem Vater, alleine betend, um seine Spur zu behalten und sich nicht in Versuchung bringen zu lassen, nun in der Begeisterung der Menge, die ihm da entgegenschlägt, so weiter zu machen und diese überwältigenden Erfahrungen als Sensationen fortzusetzen. So, und die Jünger im Boot. Sturm kommt auf. Nicht das erste Mal, aber diesmal heftig. Und auf einmal merken sie, huch, Jesus ist ja nicht dabei. Oh, das kennen wir noch nicht. Bisher war er eigentlich immer dabei gewesen mit ihnen. Wie wir immer sagen, der Herr Jesus ist bei uns. Ach, der ist ja gar nicht bei uns. Ach so. Haben wir ihn vergessen? Nee, er hat uns ausdrücklich weggeschickt. Er muss sich da was bei gedacht haben. Was kommen da für Gedanken auf? Wo ist denn der Meister? Ja, wo ist der? Ja, der ist auf dem Berg und ist für sich alleine und betet. Ja, also das ist ein Ding. 5000 macht er satt und uns lässt er absaufen? Jesus, was ist das denn? Uns im Stich lassen. Ob Sie wissen, warum und wo, um und wohin der betet? Der weiß, wie einem zumute ist, morgens um 3, bin ich gerade auf dem sturmgepeitschten Meer, aber im Ahrtal, wenn zig oder fast 100 im letzten Jahr ertrinken, in grauenvoller Katastrophe. Männer, die vor Angst schreien, allein gelassen dem Spielball der Wellen ausgeliefert, nicht wegen ihrer Starrköpfigkeit, sie hätten ja auf den Wetterbericht achten können. Nein, es soll so sein, sie sind losgeschickt auf eine Seereise und Jesus ist nicht dabei. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit, haben wir vor Jahrzehnten gesungen. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und Jesus, der ist nicht da. Hier ist das Urerlebnis der Gemeinde unterwegs, wo Jesus scheinbar nicht da ist. Dass der sehr wohl da ist, denn für uns betet. Ja, wer soll das denn wissen? Er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns, Römerbrief, Hebräer. Er lebt immer da, um für uns einzutreten. Daran müssen wir uns gewöhnen, als Gemeinde unterwegs. Und wir sind es längst gewohnt. Wir sehen Jesus nicht. Und dass wir ihn nicht sehen, heißt nicht, dass er abwesend wäre. Er ist uns niemals näher als im Gebet für uns. Dem Sturm ausgeliefert, scheinbar im Stich gelassen. Da sind die anderen Geschichten, da sind die Verwalter, die haben das Vermögen eines Herrn Grundbesitzers zu verwalten, aber der ist verreist. Und nun müssen sie in seiner Abwesenheit umgehen mit den ganzen Gütern des Hauses und des Grund und Bodens. Oder da ist die Hochzeit, die ist vorüber und der Bräutigam ist weg. Und gibt es jetzt noch was zu feiern? Es ist gut für euch, dass ich weggehe, sagt Jesus, ich gehe zum Vater, um ganz und immer für euch da zu sein, was später sich ereignet. Jetzt ist er weg. Lehrstück Nummer 1, wenn Jesus scheinbar weg ist, der ist nicht weg. Er ist da. Aber wenn es Sturmflut ist, dann werden die Fundamente unseres Glaubens offenbar. Wir haben doch alle schon Situationen durchgemacht, so ähnlich wie die, diese eigentlich robusten Fischerleute und andere, wo einen die Angst überkommt. Aber da kommt Jesus. Der findet einen Weg, wo kein Weg ist. Der geht übers Wasser. Im Bodenlosen findet er Grund. Und im Weglosen findet er einen Weg. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, Martin Luther. Und wir wissen, Jesus wird kommen über dem Toben des Meeres. Wenn das Chaos sich so zuspitzt, dass man meint, jetzt schlägt alles über uns zusammen und jetzt ist die Hölle losgelassen, er wird kommen und macht mit allem Spuk in dieser Welt ein Ende. Aber noch ist es nicht so weit. Sich vom Wasser tragen lassen, auf den Elementen, die er geschaffen hat, das liegt in Gottes Hand. Jesus geht durchs Grab, geht durch die Hölle. Nur, was sehen Sie da? Ein Phantom, eine Spukgestalt, eine Fata Morgana. Es bekommt sie obendrein Angst. Seltsam. In dem, was wir sehen, ist oft viel Zweideutiges vorhanden. Das, was wir sehen, ist oft trügerisch, verwechselbar, zweifelhaft. In dem, was wir hören, da ist die Nachricht. Und aus gutem Grund heißt es in der Bibel immer, höret, höret, haltet euch an mein Wort. Das, was ihr seht, ist einmal zu Ende. Oder wenn ihr etwas seht, ist es verwechselbar und trügerisch. Eine mir gut Bekannte hat mir geschildert, dass sie ihren Beruf als Fotografin aufgegeben hat, weil sie es nicht mehr verantworten konnte, wie viel falsche Bilder retuschiert werden und was in Presseerzeugnissen und überall als authentisch dargestellt wird, ist zusammengelogen, zusammengestellt. Aber ist ja echt, ich habe es ja gesehen. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und was hier ist, ist das, was Gott als Selbstvorstellung im Alten Testament sagt. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, der ich bin, ist sein Wort. Das muss man hören. Als Antwort darauf, Hilfe, Hilfe. Ein Gespenst. Nee, sagt Jesus, ich bin es. Ich, Gott, Gottes Sohn. Ich habe alles unter Kontrolle, no problem. Ihr habt keine Angst, keinen Grund, euch zu ängstigen. Ich bin da. Ich finde im Weglosen einen Weg. So, und nun kommt Petrus, der Felsenmann, auf den ihr absolut Verlass ist. Und ich fand das nett in dem Bibliolog, der noch Nachhörer war im Podcast, wie dann hier die Meinung aufkam, ja, der muss sich wieder eine Sonderrolle herausnehmen. Muss er das nun auch machen? Scheinbar. So. Und nun kommt mein Anteil zum Bibliolog. Wie oft habe ich diese Geschichte gehört und sie wird bis heute angewandt, ganz schlicht und so. Also, mit Mut und Gottvertrauen wirst du Fantastisches erleben. Wirst zwar nicht auf dem Wasser gehen können, du machst aber Erfahrungen, die sind dem gleichzusetzen. Da können wir alle was sagen. Gesund werden aus Krankheit, bestandene Prüfung und sonstige kleine, für die kleinsten oder großen Freundlichkeiten, für die wir dankbar sind. Und dann wird eigenartigerweise immer diese Geschichte angewendet. Ja, wenn Jesus sagt, komm, dann geh und das wirst du schaffen. Ich höre etwas anderes. Es war Silvester vor 30, 40 Jahren. Ich war noch ziemlich Anfänger in einer kleinen Gemeinde bei Ulm, wo ich sonntags abends Gottesdienst hatte, wird am Silvesterabend gefeiert, dass dies Jahr zu Ende geht, das nächste kommt. Und dann gibt es das Ritual, vielleicht ist das ausgestorben, aber damals war das üblich. Der Pastor hatte einen Korb vorzubereiten mit lauter schönen Spruchkarten, mit Losungsworten, so Orakel fürs nächste Jahr. Jeder darf sich eins ziehen. Kennt ihr das noch? Und dann zieht man seine Losung und dann hat man, ist auch eine Lotterie, ne? Ich habe das losgezogen. Und der kleine 4-5-jährige Thorsten sitzt dabei, in einer kleinen Gemeinde, da saß er immer brav daneben, beobachtet das, wie der Korb rumgeht und schweigend zieht sich jeder eine Karte. Dann staunen, lächeln oder Nase rümpfen, keiner sagt was. Und steckt die Karte ein in der Betgemeinschaft. Thorsten sieht das auch, greift auch rein und fragt so laut, dass es alles hörten, Mama, hab ich auch was gewonnen? In dem Moment konnte seine Mutter sich vor Lachen nicht mehr halten. Sie gluckste und konnte nicht mehr. Ich dachte, was war denn los? Ja, weißt du, welche Karte er gezogen hat? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Woran hat denn Petrus gezweifelt? Ich weiß, er sieht den Wind und die Wogen. Und dann kommt unsere Sonntagsschulauslegung, wo dann das Kind im Nacherzählen sagte, na ja, und dann ist es schiefgegangen, denn dann hat Petrus sich nicht mehr richtig konzentriert. Und weil er nicht mehr genau auf Jesus geguckt hat, ist er abgegangen. Also ich muss mich nur konzentrieren, ne? Und dann hatte ich auch mal diese Geschichte, dass das Kind ein gemaltes Bild mitbringt am nächsten Sonntag und irgendwie nicht ganz aufgepasst hatte. Und der Petrus, der singt aus vollem Munde. Und dann, ja, du hast doch die Geschichte erzählt, Petrus singt. Nee, das war anders. Ach so, hat vielleicht gedacht, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern oder so. Also wir haben so Trivialauslegungen dazu. Ich werde im Himmel nachfragen, Jesus, was hast du denn da echt gemeint? Komm ruhig, probier's doch mal. Woran hat er denn gezweifelt? Ich bin es. Nee, Jesus, glaube ich dir nicht. Ich glaube es erst, wenn ich das auch kann, was du kannst. Also ich lese doch Bibel, oder was ist hier? Wenn du es bist, dann will ich es glauben, wenn ich das auch kann wie du. Steht das in der Bibel oder nicht? Und sagt Jesus, ja, probier's doch mal. Und dann kommen die Ausleger und dann ist Petrus 100 Meter übers Wasser gelaufen. Er steht überhaupt nichts. Er steigt aus, geht auf Jesus zu und geht ab, weil das nicht klappt. Oder? Hilfe, ich versinke. Jesus reißt die Hand nach ihm, holt ihn raus, Herr, rette mich. Und ich denke, ich sag mal, geht's mit meiner Ergänzungsfantasie. Du mach das nicht nochmal. Zweifeln. Zweifeln, wenn ihr sagt, ich bin es. Du kannst das glauben, du musst keinen Beweis haben wollen. Das geht schief.
Glauben ist Leben auf Gottes Risiko, nicht? Ich will erst ein Zeichen haben, andere Bedeutung von Zeichen, ne? Ich will ein Zeichen dafür haben, dass dieser Weg auch richtig ist. Jesus sagt, nun geh den Weg. Wenn du zusätzliche Beweise haben willst, das brauchst du nicht, das kann sogar schief gehen. Ich wüsste auch nicht, dass im Neuen Testament das noch zweites Mal beschrieben wird, dass Petrus das nochmal macht. Am Ostermorgen, ähnliche Situation. Die Jünger mit dem Boot auf dem Wasser, der Tag nach dem Auferstehungstag. Ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, 7 Jünger im Boot, vergebliche Mühe, dumpfes Brüten. Am Ufer, ach, der Fischhändler, der den Fang aufkaufen will. Ja, Jungs, habt ihr nichts gefangen? Johannes, natürlich der Schnellmerker und der Tiefglaubende, ne? Mit Substanz. Es ist der Herr. Und dann Petrus? Jesus, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Nee, der schwimmt und wirft sich ins Wasser, schwimmt auf Jesus zu. Das macht er nicht nochmal, wie damals. Es gibt Glaubenserfahrungen, die macht man einmal und nie wieder. Der Herr hat mich aus meiner Zweifelsphase rausgeholt. Ich habe sein Wort bezweifelt, das sollte ich nicht tun. Wenn der Herr sagt, du, ich bin bei dir alle Tage, dann nimm ihn beim Wort. Es gibt immer Leute, die nehmen es wortwörtlich. Und bei wortwörtlich kommt man leicht auf eine falsche Fährte. Wir haben es beim Wort zu nehmen, was das Wort mir sagt. So, da kann ich nicht sagen, Jesus, beweis mir das, indem ich jetzt irgendetwas von dir verlange, das möchte ich dann als Zeichen haben und dann glaube ich dir. Das ist purer Unglaube. Ach, und wie gut, dass der Herr unser Zweifeln sieht und sich über uns erbarmt und mich rausreißt. Sag mal, du Zweifler. Zweifeln? Das heißt zweifach, sowohl als auch. Ich weiß noch, bei den Mitgliederversammlungen, wenn die Gemeindeleiterwahl stattfindet oder wie auch immer, wo dann der Wahlleiter sagte, bitte nur einmal falten, so, damit sie nicht so viel Mühe haben. Zweimal zweifältig ist schon anstrengend und missverständlich. Und Zweifel heißt zwiefältig, sowohl entweder oder. Und Matthias Claudius dichtet mit Recht, lass uns einfältig werden. Einmal gefaltet. Auf und es ist glasklar. Ich vertraue meinem Herrn. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann kann ich ihm das glauben und muss keinen Beweis von ihm verlangen. Welch eine Befreiung für uns glaubende Leute. Ja, wie war das denn nun wirklich? War das eine Glaubenspädagogik, dass Jesus sagt, probier's doch mal? Oder soll ich aus der Geschichte lernen, ich soll mit frischem Mut und Gott vertrauen? Dann stimmt's. Das tun, wozu der Herr sagt, das ist jetzt deine Aufgabe, das steht dir bevor. Und wie gut, dass ich auch dieses Lied kenne, jeden Morgen staune ich neu, was das Wort enthält. Und dass einem ein Licht aufgehen kann bei einem kleinen 5-Jährigen, der nicht lesen kann, aber dann auf einmal dem auf die Fährte kommt, was es heißt, wenn man zweifelt. Und dass man an dem Wort des Herrn, der sagt, fürchte dich nicht, ich bin es, dass man das nicht bezweifeln muss und auch nicht sollte. Amen.